Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Telltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Telltarif.de. Heute
mit dem Michael Fuhr
und mit Markus Weidner. Hallo Michael.
Ja, erstmal noch alles Gute fürs neue Jahr. Ich glaube, haben wir uns schon mal gehört? Doch, wir haben uns schon gehört, stimmt. Aber für die, die mich jetzt doch wieder zum ersten Mal jetzt in diesem Jahr hören.
Hört ja auch nicht jeder jeden Podcast.
Eben, genau, es hört nicht jeder jeden Podcast. Und deswegen alles Gute nochmal, wie gesagt, fürs neue Jahr. Ja, wir reden über ein relativ aktuelles Thema. Mal wieder, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, heute reden wir mal wieder aus aktuellem Anlass darüber, und zwar über die Zukunft des digital-terrestrischen Antennenfernsehens. Da werden ja in den nächsten Jahren die Weichen gestellt, gibt ja bald wieder eine Funkkonferenz.
Nächstes Jahr sogar schon.
Nächstes Jahr schon.
2023.
Richtig, und da wird es wieder spannend werden. Es geht nämlich unter anderem mal wieder um die UHF-Frequenzen, die momentan noch für DVB-T2 oder DVB-T in einigen Ländern in Europa genutzt werden. Sie sollen eventuell auch reserviert werden für 5G-Broadcast, den designierten Nachfolger oder eventuell auch, kann man auch sagen, vielleicht laufen auch beide Dienste parallel irgendwann mal. Vielleicht wird es aber auch gar nichts, wenn nämlich 5G-Broadcast gar keine Frequenzen mehr hat oder bekommt, denn der Mobilfunk will auch noch weitere Kapazitäten haben. Das heißt also, es steht einiges auf der Kippe. Und es gibt, muss man sagen, bedauerlicherweise ein paar Entwicklungen im Moment auch in Deutschland, wo man dann wirklich noch sagen kann, ist das Antennenfernsehen wirklich noch so zeitgemäß, dass man es unbedingt noch benötigt?
Ich meine, also, man kann das natürlich so und so sehen, ob man jetzt wirklich so ein DVB-T2-Sendernetz braucht, wo die Nutzungszahlen ja doch relativ gering sind mittlerweile, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es gar nicht mehr flächendeckend zu empfangen ist, auch nicht die öffentlich-rechtlichen Programme. Aber wenn man jetzt mal von 5G-Broadcast ausgeht und sagt, man kann vielleicht ein gemeinsames Sendernetz für Radio und Fernsehen schaffen, wo das praktisch ein Multiplex ist, der sowieso schon vorhanden ist, der für den Tonrundfunk sozusagen auch weiterhin benötigt wird. Ich meine, da dann Fernsehen mit auszustrahlen, fände ich ja nicht schlecht. Aber so ein eigenes DVB-T oder DVB-T2-Sendernetz mag in der heutigen Zeit tatsächlich ein bisschen überdimensioniert sein und an der Zielgruppe fast vorbei.
Ja, ich glaube, es war im Nachhinein betrachtet, muss man es mittlerweile wirklich so sagen. So sehe ich das zumindest. Andere mögen es anders sehen. Aber ich sage, es war ein großer Fehler, dass die Privaten sich von der Free-to-Air-Ausstrahlung verabschiedet haben. Mhm. Im Moment gibt's ja Privatfernsehen bis auf einen Promokanal, der jetzt neu gestartet ist mit rotierenden Programmen der Privatsender. Das Ganze nennt sich jetzt Testen in SD. Hat der eine oder andere vielleicht, der noch über Antenne schaut, schon gesehen. Und dann so ein paar Exoten wie Bibel TV, ein paar Shoppingkanäle. Ansonsten müsste man halt für die Privaten in HD zahlen. Und das machen halt immer weniger. Also
Das ist ja selbst über Satellit so eine Sache. Das bleiben ja auch viele Zuschauer auch heute noch beim SD-Signal, das kostenlos ist, statt HD Plus zum Beispiel zu abonnieren.
Ja, und das war wirklich mal der ganz große Vorteil, die Killer-Application, hätte ich gesagt, des alten DVB-T. Viele haben damals ihren Kabelanschluss gekündigt, weil es halt doch das Grundangebot, zumindest mal in den Großstädten, RTL, Sat1, die Sender der großen Gruppen, auch Tele5 teilweise dabei, D-Max sogar teilweise und so weiter und so fort. Die gab es alle mal kostenlos. Mhm. Wie gesagt, damals haben sehr viele Kabelanschluss gekündigt, um Kosten zu sparen. Und dementsprechend hoch war auch die Reichweite von DVB-T. Das ist jetzt, nachdem man das Ganze kostenpflichtig gemacht hat, doch ganz schön abgesackt. Es gab noch mal eine Zeit, da waren es mal so knapp über 1 Million zahlende Abonnenten.
Was ehrlich gesagt für so ein großes Sendernetz, was es trotz allem ist, eigentlich ein Lacher. Also ganz ehrlich, das ist eine Lachnummer.
Ja, und es sind mittlerweile ja noch weniger geworden. Eben. Es sind noch weniger geworden. Also wir reden jetzt mittlerweile gerade noch von so knapp 800.000, die noch zahlen. Die Tendenz geht seit 2 oder 3 Jahren jetzt doch immer stärker nach unten. Und das ist natürlich schon die Frage, lohnt sich das zumindest in dieser Form noch? Gut, jetzt versucht man es mit diesem...
Es sind halt auch Fehler gemacht worden. Warum gibt es keinen vernünftigen, kleinen, portablen, Freenet-TV-fähigen Fernseher? Weil ich glaube, Das zu Hause hat jeder eine andere Empfangsmöglichkeit, sei es Satellit, sei es Kabel, IPTV oder eben die OTT-Dienste wie Join, wie Zattoo, wie sie alle heißen, oder Waipu TV, was ja fast aus dem gleichen Haus kommt wie Freenet TV. Warum bieten die keine kleinen portablen Fernseher an, wie es das zu DVB-T alt sozusagen Zeiten gab, die halt eben auch die Verschlüsselung unterstützen, wo man Freenet TV mit auch abonnieren könnte, was vielleicht der eine oder andere für einen Strebergarten, fürs Wochenendhaus, wie auch immer, vielleicht dann doch mal abonnieren würde für die mobile Nutzung zu Hause. Ganz ehrlich, braucht man es eigentlich nicht.
Ja, und du hast ja auch schon den Grund angesprochen. Heute hat jeder ein Smartphone zu Hause. Die Smartphone-Bildschirme sind immer gewachsen. Und wer WLAN heute hat, der nutzt halt die App von Zattoo. Oder Logisch. Du hast auch schon Waipu TV angesprochen, was ja im Vergleich zu Freenet TV im eigenen Konzern immer stärker boomt. Das heißt also, die Abonnentenzahlen, die bei Freenet TV zurückgehen, die gewinnt Waipu TV Jahr für Jahr hinzu. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ja, wo geht jetzt die Reise hin? Gucken wir mal in andere europäische Länder, die verabschieden sich teilweise sogar mittlerweile von DVB-T. Gut, teilweise ist DVB-T2 dort gar nicht eingeführt worden. Die Schweiz hat schon die Sendernetze abgeschaltet. Da gibt's nur noch 2 oder 3 Sender, die im Moment noch aktiv sind, aber auch nur für eine Kabelzuführung nach Österreich oder nach Frankreich. Ist die Schweiz schon aus DVB-T ausgestiegen. Jetzt ganz aktuell Belgien in der Wallonie. Richtig. Soll auch jetzt in den nächsten Jahren DVB-T abgeschaltet werden. Also man muss dann wirklich mal schauen, ist das digitale Antennenfernsehen wirklich dann europaweit doch ein Auslaufmodell? Und das ist natürlich jetzt das Problem. Wenn jetzt die Frequenzen komplett an den Mobilfunk fallen, wird es auch umso schwerer dann wieder für 5G-Broadcast. Wo soll das dann noch ausgestrahlt werden? Bis jetzt ist das UHF-Band geplant. Im VHF-Band sendet halt DAB+. Das heißt also, man hat da erstmal gar keine Frequenzen. L-Band ist suboptimal. Mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr für einen Rundfunk verfügbar. Also von daher sehe ich da schon, dass auf der nächsten Funkkonferenz dort generell, was terrestrisches Fernsehen angeht, die Weichen schon gestellt werden. Überlässt man das komplett dem Internet, wo man dann natürlich auch Nachteile hat. Also wie gesagt, man kennt das ja von Events wie Fußball-Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, wo dann auch mal ein Stream zusammenbricht, wenn zu viele drauf zugreifen. Da wäre ja 5G-Broadcast eigentlich dann die Lösung gewesen.
Absolut, als Multicast-System.
Hat man dann Multicast, das heißt also, es wird einmal ausgestrahlt an beliebig viele Nutzer, wäre ja schon attraktiv. Aber wie gesagt, man braucht auch die Frequenzen.
Ja, man könnte natürlich auch eine Lösung machen, dass praktisch die Rundfunkanstalten die Hand drauf haben, aber wenn es nicht genutzt wird, sagen wir mal über einen längeren Zeitraum von 1-2 Jahren, dass dann halt eben zu diskutieren wäre, welche weiteren Bedarfsträger es möglicherweise gibt, zum Beispiel die Mobilfunkanbieter. Aber da hängt natürlich noch mehr dran, wenn man an die Frequenzen denkt. Denk mal an die ganzen Mikrofongeschichten. Die mussten ja vorher schon von noch höheren Frequenzen, die vorher schon in den Mobilfunkbereich reingegangen sind, in den jetzigen UHF-Bereich wechseln. Das ist natürlich auch nicht komisch, wenn solche Bedarfsträger dann wieder umstellen müssen. Das kostet ja auch alles Geld.
Wie attraktiv wären überhaupt diese Frequenzen jetzt noch für den Mobilfunk? Sind die wirklich so attraktiv, dass man sagen kann, der Mobilfunk benötigt die wirklich dringend? Was ist denn da so deine Meinung?
Ja, dringend ist immer relativ. Ich meine, niedrigere Frequenzen breiten sich natürlich besser aus. Das muss man ganz klar sagen. Also du brauchst ja logischerweise auf einer niedrigeren Frequenz. Darüber sprechen wir ja. Das ist ja dann im Endeffekt unterhalb von 700 Megahertz, also unterhalb des Bereichs, der jetzt schon Mobilfunk ist, brauchst du weniger Senderstandorte, um das gleiche Versorgungsgebiet zu erreichen. Insofern ist das natürlich schon attraktiv, gerade wenn du zusätzliche Kapazitäten halt eben auch außerhalb der Ballungsgebiete schaffen willst. Das ist zweifellos notwendig, aber die Frage ist, wie gesagt, ob man da nicht zum Beispiel eine geteilte Nutzung auch machen kann. Ob jetzt so ein 5G-Broadcast-Sender, das wirklich bis in den letzten Winkel ausgebaut wird, ist ja auch die Frage. Also sprich, man könnte ja auch sagen, die Mobilfunker haben in den Ballungsgebieten sowieso hauptsächlich höhere Frequenzen im Einsatz. 5G, 3600 Megahertz, das ist ja flächendeckend gar nicht machbar auf der hohen Frequenz, weil man viel zu viele Standorte bräuchte, um das flächendeckend auszurollen. Im Ballungsgebiet hat es den Vorteil, da steht richtig Spektrum zur Verfügung, sodass man eben auch Gigabit-Geschwindigkeiten oder so mobil machen kann. Wie gesagt, das ist das Szenario im Ballungszentrum auf dem Land. Ist es unrealistisch, auf den hohen Frequenzen überhaupt irgendwas auszubauen? Da brauchen die Mobilfunknetze natürlich eher niedrigere Frequenzen, um halt eben mit möglichst wenigen Sendern möglichst viel Fläche abzudecken. Umgekehrt denke ich mir, so ein 5G-Broadcast-Netz ist wahrscheinlich auch eher was, was nicht bis in den letzten Winkel ausgebaut wird, sondern eher dann schon auch wieder was für Ballungszentren. Also insofern, vielleicht geht ja auch beides.
Genau, das hat ja auch eine Studie von Gold Media ermittelt. Das war nämlich hochinteressant. Die haben nämlich genau diese drei Szenarien als mögliche dort in dieser Studie benannt. Mhm. Also einmal, wie bisher, komplett, dass der Rundfunk diese Frequenzen nutzen kann und halt auch diese als Kulturfrequenzen, sagt man ja auch, Mikrofone und so weiter. Das andere ist in der Tat eine Co-Nutzung. Das heißt also, der Mobilfunk hat ein Recht auf einen Teil des Spektrums. Mhm. Der Rest bleibt beim Rundfunk. Und die dritte Möglichkeit dann halt, dass der Mobilfunk komplett das ganze Spektrum bekommt. Goldmedia hat aber auch schon ein Problem angesprochen, das ist die Koordinierung untereinander mit anderen Ländern. Das heißt natürlich, sobald ein einziges Land darauf beharrt, dass der Rundfunk weiter betrieben werden soll, ist es umso schwieriger für den Mobilfunk, diese Frequenzen zu bekommen. Das hat sich ja jetzt auch schon bei 700 Megahertz herausgestellt.
Ja, das ist richtig. Also das wird auf jeden Fall eine interessante Sache dann nächstes Jahr. Bis dahin sieht man vielleicht im einen oder anderen Land auch klarer, wohin die Reise geht, was den terrestrischen Rundfunk angeht. Man muss natürlich auch so sagen, gut, bei Freenet, wenn die Abonnentenzahlen immer weiter zurückgehen, ist natürlich irgendwann, stellt sich irgendwann die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Sendernetzes. Aber bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten muss man natürlich auch sagen, die haben natürlich auch in DVB-T/DVB-T2 Infrastruktur investiert. Kann man nach wenigen Jahren die Sendernetze einfach mal abschalten, die Investitionen im Endeffekt wegschmeißen? Das ist halt die nächste Frage.
Ja, ich würde ja, wenn, ich sag jetzt mal, es heißt ja immer, man kann froh sein, dass RTL Group, Pro7Sat1 überhaupt noch an Bord sind. Hätten sie nicht diese ganze Geschichte mit der Verschlüsselung und so weiter und dem kostenpflichtigen, hätten sich nicht drauf eingelassen, wären sie gar nicht mehr dabei gewesen. Ich sag's aber trotz allem noch, mir wäre es tatsächlich lieber als Antennennutzer, und man muss ja auch mal schauen, wo wird denn die Antenne überwiegend noch genutzt? Das sind Zweitfernseher in, keine Ahnung, irgendwo Kinderzimmer und so weiter und so fort. Wenn man dort ein Downgrade jetzt wieder machen würde auf SD, sage ich jetzt mal beispielsweise, kostet's halt nicht so viel, wäre aber mehr Spektrum verfügbar für mehr Programme. Man kann ja trotz allem auch über DVB-T2SD ausstrahlen. Das wird jetzt bei diesem Promo-Kanal ja auch gemacht.
Das ist ja beim ORF in Österreich auch.
Richtig. Und warum muss man dann unbedingt noch auf diese HD-Verbreitung, auf dieses kostenpflichtige beharren? Ich sag jetzt mal so, eine Möglichkeit wäre tatsächlich auch, sich von dem Geschäftsmodell Freenet TV zu verabschieden, dann aber private wieder in SD anzubieten, dass es dann nicht so teuer wird. Für den Einzelnen, das heißt also
wäre auch eine Option.
Mehr Sender dann auf einem Kanal wären möglich und man würde generell das Antennenfernsehen wieder attraktiver machen.
Absolut.
Nur es ist natürlich die Frage, ich sehe es ehrlich gesagt im Moment nicht so.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also
man sieht es ja auch schon im Internet. Also RTL beispielsweise ist ja nirgendwo, außer bei irgendwelchen illegalen Streams, ist ja nirgendwo wirklich der Livestream kostenlos verfügbar. Noch nicht mal in SD. Ne?
Nur in der Schweiz.
Nur in der Schweiz bei Zattoo, genau.
Ja, auch bei anderen, auch bei Wilma und so weiter. Also in der Schweiz ist das durchaus üblich. In Deutschland allerdings tatsächlich gar nicht.
Ja, also ich sag jetzt mal, da haben sich aber die Privaten meiner Meinung nach auch da selbst ins eigene Knie geschossen. Mhm. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie gesagt, wohin da generell die Reise geht. Und ein Konzern wie Freenet, ich sag jetzt mal wirklich, die schauen sich das noch 2-3 Jahre an. Wenn wir dann, jetzt sind wir wie gesagt bei knapp 800.000 Abonnenten. Wenn das dann noch runtergeht auf, ich sag jetzt mal 600.000, 500.000 nur noch. Da werden die sich schon sagen, lohnt sich noch diese Investition in das Sendernetz? Ja. Hält man daran fest? Wie gesagt, mich würde es freuen, man würde daran festhalten. Mich würde es noch mehr freuen, wenn die Privaten dann sagen, wir haben da einen großen Fehler gemacht mit der Verschlüsselung, mit dem Abo-Angebot, das macht so keiner mit.
Wobei das ja aber dann privat ein generelles Problem ist. Das haben wir ja über Satellit und im Kabel und überall auch. dass die HD-Signale alle verschlüsselt sind. Das ist ja das Grundproblem eigentlich. Ich weiß nicht, wie die irgendwann mal ihre SD-Signale abschalten wollen. Dann verlieren sie nämlich jede Menge Reichweite, weil viele Zuschauer, genauso wie für Freenet TV, für RTL, Sat1, ProSieben, Vox, wie auch immer, auch über Satelliten nicht zahlen wollen.
Ja, vielleicht gibt's ja dann irgendwann mal ein Upgrade. Das heißt also, man macht dann UHD, also gibt's dann quasi UHD Denkbar. Plus über Satellit und dann die HD-Signale dann kostenlos. Aber wie gesagt, auch das ist noch Zukunftsmusik. Also im Moment läuft über Satellit ja alles noch weiter. Und erstmal bis 2024 müssen sie sogar wegen der kartellrechtlichen Entscheidung. Mhm. Das heißt, vorher können die da ohnehin gar nicht runter. Solange geht auch, ganz davon abgesehen, die Öffentlich-Rechtlichen bleiben ja so lange auch noch in SD.
Genau.
Über Satellit bestehen. Und muss man mal abwarten. Also wie gesagt, es kommt immer drauf an. Klar, über Satellit macht dann HD natürlich auch schon Sinn, auch für die Privaten, auch über Kabel. Aber Antenne, wie gesagt, was dann auch mal auf kleineren Geräten genutzt wird, kleineren Fernsehern, in Kinderzimmern und so weiter. Ich sag jetzt mal, so ein Kind, das freut sich auch über einen Sender wie Nick, wenn er in SD ausgestrahlt Natürlich. Würde. Also wäre ich gar nicht so abgeneigt, wenn man da sagt, man hat da einen Fehler gemacht und man macht dann quasi wieder ein Downgrade. Auch wenn andere dann wiederum sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß heute in SD. Aber es geht, wie du schon gesagt hast, es geht um Reichweite.
Man könnte ja auch Kombi machen. Man könnte ja Freenet TV einstampfen, das Ganze mit Waipu in irgendeiner Form zusammenlegen. Und wenn jetzt jemand IP hat, kann er über Waipu TV alles in HD gucken. Er hat aber eben ohne Datenverbrauch mobil über DVB-T2 die Möglichkeit, halt eben auch in SD die Programmvielfalt trotzdem zu nutzen, eben ohne Datenvolumen zu haben. Also so als Kombination theoretisch auch denkbar. Ja. Ob das jemals kommt, keine Frage. Das ist natürlich völlig offen.
Es gäbe auch noch den umgekehrten Fall. Man könnte beispielsweise auch die Privaten in SD-Qualität ausstrahlen, allerdings dann nicht mehr über DVB-T2, also originär über Antenne, sondern über den internetbasierten Dienst Freenet TV Connect. Wäre auch noch ein Modell, wäre sogar noch besser, denn Freenet TV Connect wird ja, also es werden ja dann nur sogenannte Zeiger ausgestrahlt, genau. Die verwenden kaum Datenkapazität Richtig. Über Antenne. Das läuft alles im Moment über das ZDF. Und überall da, wo das ZDF empfangbar ist, kann man auch Freenet TV Connect schauen. Und es war schon immer verrückt gewesen, dass man solche Sender wie Kabel 1 Doku in Regionen schauen kann, wo das originäre Freenet TV gar nicht zur Verfügung steht. Ne? Also auch da gäbe es noch die Möglichkeit, dass man dann RTL Sat1 in SD dann nochmal in schlechterer Qualität dann halt nochmal über Freenet TV Connect ausstrahlt. Aber wie gesagt, die Privaten müssen das selbst entscheiden für sich, müssen dann schauen, lohnt sich das noch? Ist das noch attraktiv genug? Was machen wir dann? Machen wir überhaupt noch was? Aber ich sag jetzt mal, es ist schon mit dafür entscheidend, ob diese Frequenzen dann wirklich noch dem Rundfunk auch in Zukunft zur Verfügung stehen.
Definitiv. Und das ist die große Frage. Wie werden es, denke ich mal, im Laufe der nächsten, sagen wir mal, 18 bis 24 Monate, werden wir das sicherlich ein bisschen klarer sehen.
Genau. Und dann machen wir den nächsten Podcast zum Thema.
Spätestens.
Ja, genau.
Michael, wir bleiben dran.
Bis dahin, ne?
Bis dann.
Ja, okay. Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.